Bereit ist in der letzten Zeit geoffenbart zu werden, worin ihr verlockt, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid, durch mancherlei Versuchungen, auf dass der erprobte Teil eures Glaubens viel köstlicher als die des Goldes, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird, erfunden werde, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesus Christi, welchen ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebt, an welchen glaubend, obgleich ihr jetzt ihn nicht seht. Ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude verlocket, indem ihr das Ende eures Glaubens, die Errettung eurer Seelen davontraget, über welche Errettung Propheten nachsuchten und nachforschten, die von der Gnade gegen euch geweissagt haben, forschend, auf welche oder welcherlei Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als ihr von den Leiden, die auf Christus kommen sollten, und von den Herrlichkeiten danach zuvor bezeugte, welchen Propheten es geoffenbart wurde, dass sie nicht für sich selbst, sondern für euch die Dinge bedienten, die euch jetzt verkündigt worden sind, durch die, welche euch das Evangelium gepredigt haben, durch den vom Himmel gesandten Heiligen Geist, in welchen Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Und dann eine Stelle, die wir immer wieder vorgelesen haben, aber wiederum lesen wir, Kapitel 5 und Vers 10. Der Gott aller Gnade, aber der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christo Jesu, nachdem ihr eine kleine Zeit gelitten habt, er selbst wird euch vollkommen machen, befestigen, kräftigen und gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich dafür halte, habe ich euch mit wenigem geschrieben, euch ermahnend und bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in welcher ihr steht. 4,12 wiederum. Geliebte, lasst euch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Versuchung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, freut euch, auf dass ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken euch freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes ruht auf euch. Als unser Bruder heute Morgen vorgelesen hat von Jesaja 52 und 53, ist mir ein Gedanke groß geworden. Ich hoffe, dass ich jetzt im Auftrag Gottes spreche. Jedenfalls, ich weiche wiederum vom Thema ab, denn wir leben und agieren nicht in einem Vakuum. Besonders nicht heutzutage in einem theologischen Vakuum. Und hier, wo ich eigentlich vorhatte, euch die ersten zwei Kapitel von 1. Petrus gründlich auszulegen, sehe ich, dass ich irgendwie das kaum kann, ohne Stellung zu nehmen zu verschiedenen Strömungen, die deutschsprechenden Raum besonders jetzt beeinflussen. Und wenn es geht um Leiden, gibt es sehr unsachliche Ideen über Leiden, die jetzt immer mehr Eingang finden unter Christen. Ich glaube deswegen, weil viele Christen haben ihre Bibel mehr oder weniger auf dem Regal, leben von Predigten, leben von Andachtsbüchern, liest eine Losung, betet jeden Tag Christentum und sie kennen einfach die Heilige Schrift nicht. Besonders Strömungen, ungesunde Strömungen aus den USA, wo wahrscheinlich jeden Tag eine Sekte geboren wird, strömen hier hinein und finden Hohlräume, geistliche Hohlräume, wo sie Eingang finden. Ich denke besonders an die sehr ungesunde Auswirkungen der Bewegung von Kenneth Hagin. Und ich muss etwas dazu sagen heute, weil besonders in Salzburg und darüber hinaus im Salzburger Land diese Lehre verbreitet wird durch eine Gruppe, die man nennt Agape. Einmal ein Pongauer, mein Versicherungsvertreter, hat mich gefragt, ob es eine Sekte in Salzburg gibt, heißt die Gabel. Und ich dachte, die Gabel. Und ich dachte, na, ihr redet vielleicht über die Gabelsberger Straße Gemeinde. Und dann habe ich gedacht, wie würde ein Pongauer, man muss alles übersetzen, weil sie sind nicht so gewohnt, Hochdeutsch zu reden, wie würde ein Pongauer sagen, die Gabel? Und ich sagte, Agobi, Agape, sagte ich. Ja, die Gruppe kenne ich schon. Die Gruppe kenne ich schon. Und sie sind die ortsansässige Vertreter von der Kenneth Hagin Bewegung. Und es wäre wichtig, kurz zu sagen, weil wir immer wieder gefragt werden, was ist das und was denken wir und glauben wir das? Und ich habe mehrere Gespräche geführt, wo Jugendliche oder junge Menschen Schwierigkeiten mit ihren Eltern haben jetzt, wegen Auswüchse dieser, ja, ich würde nicht sagen Gemeinde, bitte, diese Gemeinschaft, und wie das behandelt wurde in die Presse, und dann die denken, naja, meine Kinder sind in dieser Gruppe. Und so ist es wichtig, dass man einmal etwas darüber sagt, was sie lehren, besonders im Hinblick auf dieses Thema von Leiden. Kenneth Hagin und seine Kollegen sind bekannt für das sogenannte Wohlstandsevangelium. Das heißt, wir sind Kinder des Königs, Kids of the King, und wir, wenn wir im Glauben leben, dann wird uns Wohlstand zuteil. Die Segnungen Abrahams. Weißt du, Abraham, jedes Mal, wo er irgendwas sogar einen Fehler gemacht hat, ist er reicher geworden, hat noch 100 Schafe dazu bekommen. Und wir, wenn wir Kinder des Königs sind, er möchte uns segnen. Er hat uns berufen dazu, uns zu segnen. Und wenn du wirklich glaubst, dann wird es dir gut gehen in deinem Geschäft. Du wirst immer gesund sein. Du wirst irgendwie Gott am besten bezeugen, wenn du zeigen kannst die Früchte des Wohlstandes, das du hast wegen deinem Christentum. Es führt so weit, einer der Vertreter dieser Gruppe in München war auf der Frankfurter Büchermesse für ihren Verlagsarbeit und Wolfgang Bühne hat ihn gefragt, wie ist das? Ich fahre einen alten VW, einen alten Rostschüssel. Ich investiere meine Mittel in das Werk des Herrn und in anderen Dingen. Was sagt ihr dazu, dass ich ein älteres Auto fahre? Und der Bruder sagte, oder der Mann sagte, ist ein Zeichen von Schwäche im Glauben. Wenn du wirklich Gott glauben würdest, dann hättest du ein Mercedes oder sowas vergleichbar. Wolfort Margis, der in diesem Gewässer schwimmt, hat zum Beispiel behauptet, dass die Leiter der Gemeinden in Russland, die so sehr gelitten haben unter der Verfolgung in den letzten Jahrzehnten, litten wegen mangelnder Erkenntnis und Glaubensschwäche. Na, das sagte er. Weil, wenn Gott uns segnet, dann brauchen wir nicht leiden. Und wenn wir leiden, so mag ich es, höchstens eine kurze Zeit. Das haben wir hier gelesen. Eine kurze Zeit. Ja, aber lies bitte den Kontext. In Bezug oder in Hinblick auf die Berufung, die wir haben, zur ewigen Herrlichkeit, ist diese Zeit auf dieser Erde eine kurze Zeit. Und sie sagen, na ja, dein Glaube wird geprüft vielleicht, aber dann bist du stark im Glauben, du name it and claim it, das heißt, du kannst es in Anspruch nehmen, du nimmst Gottes Verheißung, du nimmst sie in Anspruch und dann wiederum hast du den Sieg, Wohlstand, Gesundheit und so weiter. Das in Bezug auf Wohlstand. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir wirklich zum Segen berufen sind. Das stimmt. Lesen wir das wiederum. Wir sind zum Segen berufen. Und da lesen wir in Kapitel, ich soll wirklich einmal beginnen, wieder meine Bibel zu unterstreichen, Kapitel 3, Vers 9. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr Segen ererbet. Wir sind dazu berufen, dass wir Segen ererben. Und deswegen sollten wir andere Leute nicht fluchen, sondern segnen. Nicht Scheltwort für Scheltwort. Jesus hat es nicht so getan. Wir sind berufen zum Segen. Und so wir haben die Möglichkeit, andere Leute zu segnen, statt zu fluchen und verwünschen. Aber wenn, Vers 14, ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Das ist Segen, Freunde. Nicht ein Stern, auf den ich schaue, ein Mercedes, sondern ich bin gesegnet, indem ich in der besten Gemeinschaft bin. Glückselig sind die Leute, die verfolgt sind, die geschmäht sind, sagt Jesus Christus, um meinetwillen. Wieso? Denn auch die Propheten sind verfolgt und verschmäht worden, und ihr werdet die Belohnung der Propheten bekommen. Das ist der Segen. Gott denkt sehr langfristig. Und seine Berufung hat ein Ziel, ein Telos, ein Endziel. Und das ist die ewige Herrlichkeit. Und wenn wir in dieser Welt auf unserem Glaubensweg Schmähung, Verfolgung und Benachteiligung erfahren, die Bibel sagt, das ist Segen. Glückselig seid ihr. Ihr seid zum Segen berufen. Denkt langfristig, dass die, um ein Beispiel zu verwenden aus einem Paulusbrief, 2. Korintherbrief, Vers 6, Kapitel 4, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn unser äußerer Mensch zerfällt, das ist sein Körper. Er redet hier von seiner Gesundheit, Freunde, und von der Auswirkung von seinem übermäßigen Dienst und Dienstbelastung auf seine Gesundheit. Er sagte, das Leben wirkt in euch, Korinther. Aber im Christentum ist Leben immer Auferstehungsleben. Das Leben wirkt in uns wirkt der Tod. Unser Leben wird nicht so lang sein wie euer Leben vielleicht, weil wir uns verausgaben, auf das ihr Leben habt. Und wenn unser äußerer Mensch zerfällt, ermatten wir nicht. So wird doch der innere Tag für Tag erfüllt. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt ein über die Massen überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Beachtet Folgendes. Auf einer Seite der Waagschale ist Drangsal, okay? Oder Leiden. Auf der anderen Seite ist Herrlichkeit. Er redet von der Leichte der Drangsal, und auf der anderen Seite ist das Gewicht der Herrlichkeit. Er redet von dem vorübergehenden Leichte der Leiden und von dem ewigen Gewicht der Herrlichkeit. Und der Paulus, der spielt ein bisschen mit der griechischen Sprache. Er sagt nicht nur die vorübergehende Leichte, sondern das schnell vorübergehende Leichte. Und dann redet auf der anderen Seite der Waagschale von dem überschwängliches, ewiges Gewicht der Herrlichkeit. Und auf das will dir zeigen, wie die Waagschale wiegt. Und dann sagte dieses über die Maßen, überschwängliches, ewiges Gewicht der Herrlichkeit. Seht ihr sein Argument? Vielleicht mit hohem Blutdruck? Sicherlich mit einem Augenleiden? Er ist nicht herum stolziert und sagt, schau mal, wie gesund ich bin, ich glaube und ich fahre Mercedes. Nein, er sagte, wir schauen nicht auf das, was man sieht, sondern auf das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich. Und zeitlich begrenzt, das, was man nicht sieht, ist ewig. Und wir sind berufen zur ewigen Herrlichkeit. Und wenn wir leiden, bewirkt Leiden Herrlichkeit. Denn Gott wird belohnen. Wie wir gestern Abend gesehen haben, wenn Jesus sagt, ich werde leiden. Und dann werde ich getötet werden und ich werde auferstehen. Und Petrus sagt, nein, nein, nein. Petrus war damals ein guter Anhänger von Kenneth Hagin. Nein, du wirst nicht leiden. Jesus sagt, geh hinter mir, Satan. Denn du setzt dein Interesse auf das, was deins ist und nicht was Gottes ist. Und ich bleibe dir nicht schuldig. Du möchtest dein Leben erretten. Du möchtest, dass es dir auf alle Kosten gut geht. Selbst wenn es dir gut geht, bis du stirbst und die Würmer dich fressen, verlierst du dadurch dein Leben. Aber wenn du lebst im Hinblick auf mein Kommen, wenn ich komme in meine Herrlichkeit, in die Herrlichkeit meines Vaters, in die Herrlichkeit meiner heiligen Engel, dreifache Herrlichkeit, ich werde vergelten, die gelitten haben für mich. Ja, das Leben ist so lang vielleicht von deiner Perspektive, du hast so lange gewartet, bis du deine Führerscheinprüfung machen konntest, gell? Aber ich ein bisschen älter geworden bin, ich bin noch nicht so alt, man sieht, wie kurz das Leben ist und wie kurz das Leiden ist in Bezug auf ewige Herrlichkeit. Wohlstandsevangelium. Wir sind berufen zum Segen, Freunde, wir sind nicht nur berufen zum Segen, wir sind berufen zur Nachfolge und wir folgen in den Fußstapfen von einem Mann, der geschmäht wurde und nicht wieder schmähte. Wir folgen in den Fußstapfen von einem Mann, der leidend nicht drohte, sondern sich dem gerechten Gott übergab. Wir folgen in die Fußstapfen von einem Leidenden. Paulus redet zu den Korinthern, weißt du, wenn du irgendwie erfahren willst, wie man Christentum verkehrt leben kann, dann lies erst den Korintherbrief. Weißt du, man sieht hier Diapositiv anhand des Dianegativ, gell? Und in Kapitel 5, Vers 4 sagt er, Vers 8, schon seid ihr gesättigt. Schon seid ihr reich geworden. Ihr habt ohne uns geherrscht. Und ich wollte wohl, dass ihr wirklich herrschet, auf dass auch wir mit euch herrschen mögen. Sie sagen, wir sind Kids of the King, des Königs Kinder. Uns wird's gut gehen. Und sie ließen es sich gut gehen. Kenneth Hagin würde sich wirklich daheim fühlen in der Gemeinde in Korinth wahrscheinlich. Einer der Frösche, der quackt in diese kleine Wasserlake. Denn so viel von dem, was kennzeichnet eine solche Bewegung, diese extreme charismatische Bewegungen finden seine Ansätze in den fleischlichen Handeln der Korinther. Denn mich dünkt, dass Gott uns die Apostel als Letzten dargestellt hat, wie zum Tode bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als Menschen. Wir sind Narren um Christi willen. Ihr aber seid klug. In Christi wir schwach. Ihr aber stark. Ihr herrlich. Wir aber verachtet. Bis auf die jetzige Stunde. Und jetzt sagt er, wie es ihm geht. Geistlich hervorragend, körperlich dreckig. Bis auf die jetzige Stunde, wo wir uns sitzen, um diesen Brief zu schreiben, leiden wir sowohl Hunger, er war hungrig, als er diesen Brief geschrieben hat, als Durst, wir haben nichts zu trinken. Und in Nacht, es war kälter als seine Bekleidung. Und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung. Dass sie ihnen überhaupt keinen Brief schreiben können. Und mühen uns ab, mit unseren eigenen Händen arbeiten. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert bitten wir, als Auskehrricht der Welt, der letzte Dreck, sind wir geworden. Ein Auswurf aller bis jetzt. Nicht euch zu beschämen schreibe ich dieses, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder, denn wenn ihr 10.000 Zugmeister in Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Denn in Christo Jesu habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Willst du ein Korinther-Christenleben haben? Oder ein Paulus-Christenleben haben? Willst du ihm nachfolgen? Dann du kannst das Erfolgsevangelium vergessen. Das ist kein Evangelium. Das verursacht Lästerung. Jeder, der irgendein paar Gehirnzellen in seinem Schädel hat, weiß, dass Jesus Christus nicht so gelebt hat wie diese Vertreter des Erfolgsevangeliums. Er war ein armer Mann. Als er starb, hat man das Los geworfen über das Letzte, was er besaß, die Kleider an seinem Rücken. Seine Jünger waren gleichfalls so. Der Apostel Petrus, ein Vorbild für die Gläubigen, sagte, Silber und Gold habe ich nicht. Du, Kenneth Hagin kann das nicht sagen. Entschuldigung, wenn ich so irgendwie aufgeregt rede. Aber hier ist etwas Hässliches. Hier fühle ich mich persönlich getroffen. Wenn die Zeugen Jehovas herumtanzen oder irgendeine große Kirche, die mit dem Evangelium nichts mehr zu tun hat, fühle ich mich weniger betroffen als eine Gruppe, die einigermaßen das Evangelium predigt. Und dann solche Dinge treiben in diesem Land und unsere Aufgabe desto schwieriger machen. Aber eine Steigerung. Das Schlimmste von dieser Bewegung ist nicht Wohlstandsevangelium, sondern was sie sagen über Gesundheit. Wenn du wirklich glaubst, dann bist du gesegnet, hast du Erfolg im Geschäft und so weiter. Und wenn du wirklich glaubst, bist du gesund. Ich habe das bei einem Treffen von Bill Gregory erlebt, der ist der Prediger der Salzburger Niederlassung, diese Bewegung. Einer steht da vorne und predigt, dass wir gesund sein können. Und wie erklären Sie den Tod, ist meine Frage. Er sagte, ich werde gesund sterben. Todesursache auf dem Todesschein. Strahlende Gesundheit. Und dann hat er geprahlt, wie der Herr ihn von dem und jenen gerettet hat. Und dann waren wir über 50 Leute da und 48 oder 47 wurden geheilt. Natürlich der Prediger nicht, der war gesund. Und Thomas Jettel und ich auch nicht, denn wir haben gebetet, Herr, Schützung für uns für diesen Mann. Und ich habe schon ein bisschen Leiden gehabt. Ich sagte, aber wenn ich geheilt werden soll, dann soll er draufkommen. Und es ging etwas so, er sagte, jemand ist da, er hat Probleme mit seiner linken Ellbogen. Gell? Ich weiß das. Gell? Probleme mit der linken Ellbogen. Und einer sagte, ich habe Probleme mit meinem Rechten. Und er sagte, oh ja, ja, rechte Ellbogen. Hat ihn geheilt, ja. Hat alle Frauen geheilt von ihren Problemen mit der Monatsregel. Das war wirklich gewaltig, wie er das tat. Er hatte seine Hände auf den Kopf seiner Frau gelegt. Sie hat ihre Hände auf die weiblichen Organe der Frauen gelegt. Er hat für sie gebetet. Sie betete in Zungen, um das Gebet weiterzuleiten und die Kraft. Und dann sind die Frauen bewusstlos umgefallen. Das nennen sie die Kraft Gottes. Das ist Spiritismus, Freunde. Das können sie in Philippinen tun oder in den Dschungeln von Brasilien und sie benutzen den Namen Jesu nicht. Das ist Spiritismus. Sie fahren immer wieder rücklings. In der Bibel fällt man auf dem Angesicht. Wer fiel rückwärts? Judas fiel rückwärts. Aber das ist nicht das Arge. Entschuldigung, das sind ein paar kleine Erfahrungen. Aber das Arge war folgendes. Da zu stehen und zu sagen, wenn du glaubst, wirst du gerettet. Und wenn du glaubst, wirst du gesund. Denn Gesundheit haben wir in der Erlösung. Jesaja 53. Fürwahr hat er unser Leiden getragen. Und so sie sagen, er hat unser Leiden getragen am Kreuz. Und überleg das mal. Hier ist das Argument. Wenn Jesus gestorben ist für deine Sünde, was musst du tun, um gerettet zu werden? Margie? Das Annehmen. Bitte sprich biblische Sprache. Was? Du musst glauben, oder? Du glaubst Jesus, du wirst gerettet. Wenn Jesus gestorben ist für deine Krankheit, was musst du tun, um gesund zu werden? Huh? Ja, zuerst musst du krank sein. Das ist richtig. Du musst glauben. Und wenn du ungesund bist, sagt das uns etwas über deinen Glauben, nicht wahr? Wenn du krank bist, warum glaubst du nicht? Gottes Wille da ist, dass du gesund bist. Und Jesus starb am Kreuz für deine Krankheiten und deine Leiden. Und hier bist du krank und jetzt leidest du. Du brauchst ihn nur glauben, so du glaubst ihn. Du meinst eine Weile, es geht dir besser. Und du glaubst ihm und du bleibst krank. Was sagt das über deinen Glauben aus? Für wahr trug er unsere Leiden. Oder ich will es genauer zitieren. Jesaja 53. Vers 4. Für wahr hat er unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Schau mal Matthäus Kapitel 8 an. Matthäus Kapitel 8, Vers 17. 16. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus mit einem Wort. Und er heilte alle Leidende, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesajas geredet ist, welcher spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Wo am Kreuz? Nein. Beachte die apostolische Auslegung dieser Voraussage. es wurde erfüllt nicht am Kreuz, sondern während des öffentlichen Dienstes unseres Herrn. Hier kam der Herr bis in die Nacht hinein und es zehrte an seiner Kraft. Aber er hat mit seinem starken Schulter unter der Last der Leute. Er hat die Last der Leute getragen. Er hat sie geheilt. Er spürte es, als die Kraft ging aus ihm heraus. Sein Menschsein wurde dadurch belastet, so ein Werkzeug Gottes zu sein. Und wenn ich wählen muss, zwischen Kenneth Hagins Auslegung von diesem Text oder Dr. Wolfert Margis Auslegung dieses Textes oder Bill Gregory's Auslegung dieses Textes oder Nenesi Sisin Legion, die Leute, die sowas lehren, und die Auslegung von dem heiligen Apostel Matthäus, rate mal, wem ich glaube. Matthäus sagt, das wurde erfüllt während des Dienstes des Herrn, als er Leute heilte. So schauen wir den Zusammenhang an. Jesaja 53. Was steht? Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Es geht hier um den Unglauben der jüdischen Nation. Römerbrief sagt uns das in Römer Kapitel 10, ja? Römer Kapitel 10. Es geht um den Unglauben der jüdischen Nation. Die Juden meinten, dass ihr von Gott geschlagen war und niedergebeugt. Du hast nie geglaubt, dass Gott Jesus geschlagen hat wegen seiner Sünde, oder? Hast du je gemeint, dass Jesus gekreuzigt wurde wegen seiner Sünde? Jemand hebt die Hand, wenn du das geglaubt hast. Jesaja 53 betrifft dir nicht. Zumindest als Redner. Hier reden die Juden. Die Juden glaubten nicht an ihn. Die Juden hielten ihn von Gott gestraft und niedergebeugt. Und die Juden sagen, aber für wahr, jetzt sehen wir es. Er hat gelitten für unsere Sünden. Er hat unsere Sünden auf seine Schulter genommen. Er hat uns geheilt. Und sie sehen auf einmal rückblickend, dass dieser gestorben ist, nicht als Strafe von Gott. Dieser ist gestorben für ihre Strafe, für ihre Sünden. Hier reden einsichtige Juden, ich glaube, bei der Wiederkunft des Herrn. Hier ist eine Prophetie eines Tages, wenn der Geist der Gnade und des Flehens ausgegossen wird auf die jüdische Nation, dann werden sie sagen, oh nein, er trug unsere Leiden und wir hielten ihn für einen Irrlehrer und wir glaubten an ihn nicht, wir waren nicht angezogen von ihm, wir verabscheuten ihn, wir verachteten ihn als Nation. Aber er hat uns für Leiden getragen. Rückblickend auf das, was der Herr Jesus getan hat. Aber es steht weiter im Text, die Strafe zu unserem Frieden, Vers 5, lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Schau mal, durch die Striemen Jesu ist uns Heilung geworden. Ich habe sogar ein Buch gelesen, ich habe einen Stoß von dem Zeug gelesen. Ein Buch gelesen, wo sie sagen, okay, wir sind durch seine Ströme geheilt. Und dann sagen sie, in der Synagoge hat man einen Menschen 40 Mal minus 1 geschlagen. Und die haben 13 Mal über den Rücken geschlagen und 13 Mal hinauf unter der rechten Achselhöhle geschlagen und 13 Mal links. Und das sind 39 Schläge. Und es ist erwiesen von den Ärzten, dass es 39 verschiedene Arten von Krankheiten gibt, sagen sie. Gewaltig. Sie vergessen nur eines. Jesus wurde nicht geschlagen in einer Synagoge, sondern von Römern. Und sie zählten nicht, Freunde. Sie zählten nicht. Solche Stumpfsinnen mit solchen Disneyland-Vorstellungsvermögen gehen diese Leute an die Bibel heran. Und sie sagen, da als Jesus ausgepeitscht wurde, da wurden wir geheilt. Wir haben Heilung in seinen Wunden. Und so wir nehmen seine Wunden in Anspruch und wir beten, oh Gott, heile mich oder heile du meine Frau. Denn wir haben Heilung in deinen Striemen. Und sie beten und sie ringen und sie meinen es aufrichtig und sie wollen Heilung, weil Jesus ausgepeitscht wurde. Ist das, was der Text sagen will? Schauen wir, was Petrus sagt. 1. Petrus, Kapitel 2. Die apostolische Auslegung von Jesaja 53. Vers 21. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten, ein Beispiel hinterlassend, auf das ihr seinen Fußstapfen nachfolget, welche keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Mund erfunden, Jesaja 53, 9. Der Gescholten nicht wieder schaut, der Leiden nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, Jesaja 53, Vers 7 ist das. Welcher selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat, auf das wir der Sünde den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Streben ihr heil geworden seid. Das ist der Text, Jesaja 53, 5. Insofern sind wir heil geworden. Inwiefern? Das nächste Wort, Vers 25, ist denn. Und wenn der nächste Vers in einem Bibelabschnitt mit denn beginnt, dann du kannst nicht aufhören zu lesen. Denn jetzt ist eine Begründung oder eine Erläuterung von dem, was gerade gesagt wurde. Zum Beispiel, nein, ich kann mit dir nicht tanzen gehen. Wieso? Ist dein Tanzbein gebrochen? Nein, ich kann mit dir nicht tanzen gehen, denn ich bin mit einer Frau verheiratet, der es nicht gefallen würde, wenn ich mit dir tanzen gehe. Okay? Denn erläutert, warum ich nicht tanzen gehen kann. Erklärt, was ich gesagt habe. Ich kann mit dir nicht tanzen gehen. Was sagt das? Wieso? Weil ich einen Termin habe, weil ich einen Beinbruch erlebt habe, weil ich nicht tanzen kann. Denn erzählt, warum ich nicht tanzen gehen kann. Lesen wir es dann. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden, denn ihr ginget in die Irre wie Schafe. Aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Und Petrus zeigt uns hier seine apostolische Auslegung in Hinblick auf den Zusammenhang von Jesaja 53. Die Strafe zu unserem Frieden, Jesaja 53, 5, lag auf ihn. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns ein jeder auf seinen Weg, und der Herr hat ihn treffen lassen, unsere aller Ungerechtigkeit. Und jetzt, Petrus wird es auslegen. Er hat uns geheilt durch seine Striemen. Denn wir irrten einst wie Schafe, ein jeder auf seinen Weg. Und jetzt sind wir zurückgekehrt zu dem Bischof unserer Seele. Wie beginnt Jesaja? Jesaja beginnt mit einem Anklage. Zeugen sind Himmel und Erde. Vor der Anklagebank steht Israel. Gott sitzt an der Anklagebank, hinter der Anklagebank, und sagt zu Israel, Kapitel 1, Vers 2, hört ihr Himmel, hört auf Erde. Das sind seine Zeugen. Denn Jehova hat geredet, ich habe Kinder großgezogen und aufgezogen, sie sind von mir abgefallen. Ein Ochse ist nicht gerade das klügste Tier, kennt seinen Besitzer. Ein Esel ist nicht gerade der folgsamste Tier, die Krippe seines Herrn. Israel hat keine Erkenntnis, mein Volk hat kein Verständnis, wehe der sündigen Nation, und so weiter. Warum sollt ihr weiter geschlagen werden? Vers 5. Da ihr nur den Abfall mehren würdet. Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist sich. Von eurer Fußsohle bis zum Haupte ist nichts Gesundes an ihm. Wunden und Striemen und frische Schläge, sie sind nicht ausgedrückt und nicht verbunden und nicht erweicht worden mit Öl. Euer Land ist eine Wüste, eure Städte sind mit Feuer verbrannt, eure Flur, Fremden verzehren sie vor euren Augen. Und eine Wüste ist es gleich, eine Umkehrung und in der Fremde. Und nur ein kleiner Überrest ist übergeblieben von Zion. Anders gesagt, schau mal, ich habe euch gezüchtigt. Es hat nichts geholfen. Je mehr ich euch geschlagen habe, desto mehr habt ihr euch von mir entfernt. Wie werde ich euch zurückbringen, dass ihr mich kennt? Selbst ein Esel weiß, wo es hingehört. Und ein Ochs weiß, wo es schleppt und wer sein Herr ist. Wie werde ich euch heilen? Und hier benutzt er zwei Worte. Striemen und Wunde. Oh Freunde, Striemen und Wunde kommen wiederum in Jesaja 53. Und wie hat er dich und mich geheilt? Nicht durch meine Striemen. Oh Freunde, durch seine Striemen. Ist das nicht Gottes Reden zu dir? Und du siehst, der einzige Gehorsamer von allen Zeiten, der keine Sünde tat und niemals ist Trug in seinen Mund gefunden, der immer sein Vater gehorchte. Sein Vater sagte immer wieder über seinen Sohn, dass er Wohlgefallen gefunden hat an ihm. Siehe, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen gefunden. Und dann auf einmal das größte aller Geheimnisse. Aber Jehova hat es wohlgefallen, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen, auf dass er seine Seele als Schuldopfer dasteht. Und dann wird er Samen sehen. Der Herr wird seine Tage verlängern. Er wird sich sättigen in der Mühsal seiner Seele. Er wird viele zur Gerechtigkeit führen. Freunde, das ist, was Petrus sagt. Er hat uns geführt, wo wir den Sünden abgestorben sind, der Gerechtigkeit leben. 1. Petrus Kapitel 2. Oh, Freunde, lasst uns nicht verführen von ihr Lehrern. Jesus ist nicht gestorben für unsere Krankheit, dass wir kein Heuschnupfen haben oder Beschwerden bei der Monatsregel oder Glatze oder irgend sowas oder dass er unsere Beine verlängert und solche Dinge. Er ist gestorben, um uns zu gewinnen für Gott, ewiglich. Und wenn ich wählen muss zwischen der Auslegung von Kenneth Hagin und Wolfert Margis und Bill Gregory und Oral Roberts und Jimmy Swaggart und wie sie alle heißen, und der Auslegung von dem heiligen Apostel Matthäus und dem heiligen Apostel Petrus, dann wähle ich Montag bis Samstag die apostolische Auslegung. Heute ist Sonntag. Rate mal, was ich wähle heute. Bleiben wir fern von Gruppen, die das Werk des Herrn Jesus am Kreuz so verdreht darstellen. Aber das ist nicht das Schlimmste. Erlösung. Aber ich rede noch mehr darüber, ganz kurz. Gott hat unser körperlichen Wohl im Sinn bei der Erlösung. Und die Bibel redet tatsächlich von Leibeserlösung. Wisst ihr das? Römer Kapitel 8. Wir seufzen beschwert. Mit der ganzen Schöpfung in Gemeinschaft. weil Sünde die ganze Schöpfung in Mitleidenschaft gezogen hat. Du liebst deine Frau, sie wird schwanger. Das Kind kommt auf die Welt behindert. Und dann ahnst du wiederum, ja, ich bin noch da, mit zwei Füßen auf verfluchtem Erdboden, wo Unkraut so gut wächst in meinem Garten und Salat, das fressen nur die Schnecken. Und Kinder sind behindert. Und Menschen werden krank und manchmal nicht gesund. Trotz bester medizinischer Versorgung und trotz Glauben. Ich bin in dieser Welt. Und ich seufze mit der Schöpfung, mich sehnend nach der Leibeserlösung. Eines Tages, die Knechtschaft dieser Schöpfung, Römer 8, ich bitte euch, das später zu lesen, wird gebrochen. Und die ganze Schöpfung wird singen ein Opus zusammen. Die Befreiung und die herrliche Befreiung der Kinder Gottes in der ganzen Schöpfung. Und dann, Freunde, werden wir frei von einen neuen Leib, der irgendwie unserer Persönlichkeit entspricht, etwas Größeres, Geräumigeres. Weißt du, manchmal, ich lese Bücher und ich würde gerne besser verstehen, was da steht. Ich sage, das ist ein gutes Buch, aber wie hat er das gemeint? Und dann denke ich über ein Thema. Zum Beispiel, ich lese einiges über Astrophysik. Und ich würde gerne besser verstehen. Ich war fasziniert von Binary Systems, von zwei Sternensystemen und von Supernovas. Und ich lese jetzt über ein schwarzes Loch, das sie gerade entdeckt haben, irgendwo im Weltraum draußen. Und ich würde gerne das besser verstehen. Ich wünsche nur, dass ich ein größeres Hirnkastel hätte oder sowas, gell? Ich habe den Eindruck manchmal, dass ich lebe in einem Hotelzimmer und alles ist in einem Koffer und ich kann es gar nicht gut auspacken. Freunde, eines Tages werden wir einen Leib haben, entsprechend unserer Persönlichkeit. Und wir werden alles auspacken können. Und wir werden wirklich mit unseren Lippen und mit unseren Gedanken und unserem Körper ausdrücken, was drinnen ist. Das ist Erlösung. Wann geschieht das? Wenn der Herr zurückkommt. Dann ist Leibeserlösung. Ja, es gibt Erlösung in dem Werk Jesu Christi. Leibeserlösung. Aber wir warten auf seine Wiederkunft. Und dann lese ich von Trophimus, Reisebegleiter von Paulus. Paulus schreibt Timotheus, Trophimus habe ich krank zurückgelassen in Ephesus. Ja, krank zurückgelassen, Ephesus, glaube ich. Was? Paulus hat Trophimus, der uns vorgestellt wird als Glaubensvorbild, krank zurückgelassen, weil er nicht weiter reisen konnte. Timotheus, übrigens, du hast diese Bauchprobleme. Trink ein bisschen Wein, um dein Unwohlwillen. Das ist, liebe Brüder und Schwestern, kein Mandat zu saufen. Aber als Therapeut in einem Programm für Lungenkranke, Rehabilitationsprogramm, haben wir, dass sie öfters, wenn sie Verdauungsschwierigkeiten haben, dann können sie nicht so tief atmen, weil der Zwergfell irgendwie in Mitleidenschaft gezogen ist. Wir haben Routine gesagt, du, wenn du kein Problem hast mit Alkohol, dann, du wirst schon ein bisschen müde nachher sein, aber ein Viertel nach deinem Mittagessen. Was sie Probleme hatten. Magenprobleme. Denn Paulus schreibt von einem Dorn im Fleische. Dreimal hat er gebetet. Oh Gott, befreie mich. Meinst du, dass Paulus gebetet hat? Oh Gott, befreie mich. Bin ich befreit? Oh Gott, befreie mich. Zum dritten Mal sage ich dir und gib's jetzt auf. Oh Gott, befreie mich. Nein, wenn Paulus um seine Heilung gebeten hat, hat er gebetet. Ich kann mir vorstellen, wenn Paulus sagt, ich habe dreimal gefleht, sein Gebetsleben hätte ich gerne beobachtet. Gell? Besonders wie er schreibt, ich bete für euch Tag und Nacht. Und er sagt es alle möglichen verschiedene Leute. Wahnsinn. Wie er gebetet hat. Und wir sehen in der Bibel, hat gefastet. Nehmen wir an, er fastete eine Woche und hat sich dem Gebet gewidmet. Dreimal. Und in diesem Kreislauf der Auseinandersetzung mit seiner Krankheit bekam er eine Botschaft von Gott. Paulus, was willst du? Siehst du, wenn du schwach bist, dann habe ich eine Chance zu zeigen, dass all das, was durch dich geschieht, nicht auf deinem Mist gewachsen ist, sondern durch deine Schwachheit kann meine Stärke desto deutlicher zutage treten. Und so Paulus sagt schließlich, ich bin eigentlich lieber schwach. Auf dass die Menschen sehen, die überschwängliche Größe der Kraft ist nicht aus mir, sondern aus Gott. Ich will nicht stolz werden. Ich will nicht alles auf mich zurückführen können. Und diese Krankheit hilft mir in der Beziehung, dass ich klein bleibe. Was war das für eine Krankheit? Galaterbrief sagt uns. Er sagte ihr Galater, als ich kam nach Galatien, ihr wart so begeistert von meinem Dienst, Kapitel 3. Ihr hättet gerne eigentlich, er hat mich behandelt wie ein Engel des Lichtes, ihr hättet gerne eure eigenen Augen herausgerissen und mir gegeben. Augen? Am Ende des gleichen Galaterbriefs sagte er, und seht ihr, mit solchen großen Buchstaben schreibe ich. Warum schrieb er mit großen Buchstaben? Hast du je gesehen, wie ein Mensch schreibt, der sehr schwer sehen kann? Und sie wollten ihm ihre Augen geben, wenn sie nur konnten. Nein. Paulus wusste von Krankheit. Obwohl er andere geheilt hat, wusste er von Krankheit. Und auch seine apostolische Begleiter. Wenn er sagt, unser äußerer Mensch zerfällt. Das ist nicht gerade wie dieser Wunderheiler, der behauptet, dass er gesund sterben würde. Meine Güte. Das ist ein falsches Evangelium. Ein Evangelium, von dem wir uns zu distanzieren haben. Aber das ist nicht das schlimmste Problem. Nehmen wir an, du bist krank, wie eine junge Pongarin, 16 Jahre alt, mongoloides Kind. Ihre Freunde, Mitglieder dieser Gruppe, sagen ihr, der bevollmächtigte Bruder kommt und du wirst gesund. Du wirst gesund. Der bevollmächtigte Bruder steht vor den ganzen Leuten und für nach Musik, der sehr schwungvoll war. Ich fragte mich, warum die Frau aus München drei Gitarren mitbrachte. Ich brauchte nur eine. Dann habe ich gesehen, wie sie gespielt hat und wie sie Saiten gerissen hat durch diese Spielweise und wie die Leute aufgeschaukelt wurden, bis alle in Zungen beteten und sangen zusammen. Und dann der Heiler hatte uns in seine Hände. Und jetzt redet er dreiviertel Stunden und redet uns ein, wir können alle geheilt werden heute Abend und er kann es tun, er hat das und das und das und das und jenes getan. Und da ist das 16-jährige mongoloides Kind. Und wisst ihr was? In jeder Zelle ihres Körpers ist einprogrammiert Down-Syndrom. In ihren Knochenmark, in ihren Fingerspitzen, in ihren Augen, auf jeder Chromosom in ihrem Körper ist ihr Krankheit eingraviert. Freunde, ich will nicht behaupten, dass Gott nicht heilen könnte. Und ich will nicht behaupten, dass Gott heute heilt. Wir haben gerade in Salzburg, wenn es nicht ein Wunder war, nahezu ein Wunder erlebt bei einer Krankheit, wo man wirklich gebetet hat. Und sie haben sogar das Kind nachher fotografiert und werden schreiben über das Kind. Das war ein Wunder, wie das Kind geheilt wurde. Gott heilt heute. Aber einem mongoloiden Kind zu sagen, du wirst heute Abend geheilt. Dann sagte, alle müssen beten. So alle beteten. Ich betete auch, Freunde. Alle beteten in Zungen, weil sie meinten, wenn sie beten in Zungen, ist das wirksamer. Ich weiß nicht, was sie gebetet haben. Vielleicht, dass Salzburg nächstes Mal gegen FC Tirol gewinnt. Ich weiß nicht. Sie wissen auch nicht, was sie gebetet haben. Und dann hat der Mann seine Hände gelegt auf das Kind. Und dann hat er gesagt, du bist geheilt. Sie ist aufgesprungen wie ein Kalb, das man aus dem Stall gelassen hat im Frühjahr. Hat ihn umarmt und auch umbeint mit den Beinen um sein mittlerer Teil. Ja? Ich bin geheilt, ich bin geheilt. Yay! Sie war so mongoloid wie je. Dann sagte er Folgendes zu ihr Betreuer. Heute habe ich sie geheilt durch meinen Glauben. Aber ihre Heilung muss sie in Anspruch nehmen. Er sagte auf Englisch, you have to name it and claim it. Du musst die Verheißung nennen und in Anspruch nehmen. Lies sie immer wieder vor, diese Verheißungen. Er hat eine Verheißungsliste gegeben. Sie sollten jeden Tag mehrmals die Verheißungen vorlesen. Das Mädchen sollte den Verheißungen Glauben schenken. Freunde, jede Zelle in ihrem Körper heute sagt, mongoloid. Er hat nichts geändert an ihrer Krankheit. Aber dieses inzwischen 18-jähriges Mädchen glaubt Folgendes. Ich wäre gesund, täte ich nur genügend glauben. So sie hat nicht nur ein körperliches Problem, sondern ein gewaltiges psychologisches Problem jetzt, geschenkt von Kenneth Hagin Theologie. Ob sie überhaupt noch glaubt. Ich habe euch heute Abend geheilt. Wenn Symptome wiederum auftreten, dann müsst ihr eure Heilung im Glauben annehmen. Ihr seid verantwortlich. Das ist ein sehr altes Lied. Gesungen vor etwa 4000 Jahren von Freunden von einem Mann namens Hiob. Er hatte solche Freunde. Sie sagen, Hiob, warum bist du krank? Was hast du angestellt? Hiob, weißt du, ich weiß, du bist sehr weise und du sitzt im Tor und du hast sehr viel angerichtet, aber Gott, wie würde der Gott, dieser gewaltige Gott, den sie beschreiben in sehr, sehr ekklesiastische, wunderbare, poetische Sprache, warum lässt er dich krank? Du hast doch was angestellt, nicht wahr? Und da saß Hiob in seinen Fetzen und in seinen Beulen und in seinem Gestank und in seinem Leiden, versucht zu denken, es ist mein Schuld, warum ich krank bin. Und was ist Gottes Antwort auf diese Theologie? Gott sagt, Hiob, bitte aus dem Weg. Weil ich diese drei auf der Stelle zum gebratenen Speck machen werde. Hiob sagt, nein, nein, ich werde, tu das nicht, Herr. Tu das nicht, ich trage nichts nach. Gott möchte uns ein und für alle Male zeigen in Hiob, sein Buch, das man einmal lesen sollte, wie schwer es sein kann, einmal in dem Licht gewesen zu sein und einmal durch das finstere Tal des Leidens geführt zu werden.
Aber das ist immer noch nicht das Schlimmste von dieser Bewegung. Denn Kenneth Hagin und Wolfert Margis und ihre Kompanien in international haben jetzt eine neue Theorie. Und es war irgendwie vorauszusehen. Wenn du beginnst, herumzuwerkeln mit dem, was Jesus am Kreuz tat, okay, dann bist du auf sehr, sehr gefährlichem Boden. Du bist jetzt auf Glatteis. Was lernen Sie jetzt? 2. Korinther Kapitel 4 oder 5. Christus, der die Sünde nicht kannte, hat er zur Sünde gemacht. Dieser Begriff, zur Sünde gemacht, ist das gleiche Begriff wie in Römer Kapitel 8 für Sünde. Das ist der alttestamentliche griechische Begriff von 3. Buch Mose für Sünde, für das Sündopfer. Christus ist unser Sündopfer geworden, sagt der Text, wenn du das sprachlich nachvollziehst. Aber sie gehen weiter. Sie gehen viel weiter. Und reden davon, dass Christus die Natur Satans angenommen hat. Und dass Christus nicht am Kreuz für unsere Sünden bezahlt, nein, nach dem Kreuz. Er ist 3 Tage in den Abgrund gefahren und wurde dort gepeinigt. Und dort erbrachte er ein Schuldopfer an Satan. Oh, jetzt wisst ihr, warum ich erregt bin heute. Als ich während des Brotbrechens, das sollen die heiligen Momente sein, Jesaja 13, 53 gehört habe wiederum, und ich denke nicht nur Positives, wenn ich das höre, ich denke an, wie man das verdreht. Lies Petrus. Der leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der in seinem Körper unsere Sünden an dem Holze trug. Und dann rief er, was? Was rief er? Es ist vollbracht! Und wenn du Petrus liest, dann geht Jesus in den Abgrund im Geist. Und was tut er? Er verkündigt seinen Sieg über die Dämonen. Er wird nicht da gepeinigt. Er verkündigt Sieg. Und dann wird er auferweckt. Wurde er auferweckt. Entschuldige, wenn ich in 1. Petrus erinnert werde an lehrmäßige Abweichungen von 1. Petrus, aber ich hoffe, dass wir sehen hier, dass 1. Petrus und die anderen Apostel wirklich im Voraus diese geistliche Irrtümer vorbeugen, oder? Nein, das Leiden des Christus und selbst die Krankheit des Christen, der Leiden des Christen und selbst seine Krankheit dienen zur Bewährung seines Glaubens. Wisst ihr, ich glaube, dass Gott heilen kann und ich glaube, dass Gott heilen will in vielen Fällen. Er will immer, aber dass es wirklich zu seiner Verherrlichung ist, manchmal auch auf übernatürliche Weise zu heilen. Jakobus Kapitel 5 steht in der Bibel und ich glaube, Jakobus Kapitel 5 sollte praktiziert werden von uns. Und ist, wenn du krank wirst und du meinst, dass du eine seelsorgerliche Hilfe und die Hilfen der Gebete der Ältesten brauchst, dann auf alle Fälle rufe die Ältesten der Versammlung und sie sollen für dich beten. Und das Gebet des Glaubens wird aufrichten. Ich habe das verschiedentlich erlebt. Ich werde nie vergessen mit Wolfgang Kücher, mit seinem Gehirntumor. Mit den Ältesten in Salzburg haben wir gebetet, lange gebetet. Lange gebetet für Wolfgang und mit Wolfgang. Wir haben es nicht auf die leichte Schulter genommen. Ich weiß nicht, ob du das empfinden kannst, was es ist, ein Tumor in deinem Hirn zu haben, und die Ärzte haben dich längst aufgegeben, und wir haben lange gebetet. Und dann sagt Wolfgang im Gebet, sagte zuerst, Brüder, ich danke euch. Und dann sagte er, jetzt möchte ich beten. Er sagte, Vater, diese Brüder haben mich so sehr bestärkt. Ich fühle mich ganz anders jetzt. Und du bist so gut zu mir, dass du mich gerettet hast hier am Ende meines Lebens. Und es ist so schön bei dir. Ich verzichte auf Gesundheit. Ich komme lieber nach Hause zu dir. Und ich glaube, das war in der letzten Woche seines Lebens. Wahnsinnig bestärkt, sagte er. Wisst ihr, das Gebet von gerechten Menschen kann mich aufrichten körperlich. Und das haben wir erlebt. Auch Heilung auf diese Weise. Auch heute. In unserem Jahrhundert. Und der Herr kann einen Menschen anders aufrichten. Denn die Bibel redet von einem äußerlichen Menschen. Und die Bibel redet von einem innerlichen Menschen. Und Gott interessiert sich an beide Teile, meine Beschaffenheit und deine. Sünde ist eine furchtbare Sache. Jesus stand vor einem Grab, und in dem Grab war sein Freund. Und er wusste, dass Martha recht hatte. Lazarus, sein lieber Freund, stinkt in Verwesung. Und Jesus vergoss Tränen. Und die Juden sind außer sich geraten. Die sagten, na, was ist mit dem? Um ihn herum waren die Wehklagenden. Oh, weißt du, wenn ein Türke umkommt bei einem Unfall, das ist ein Theater, du. Weißt du, diese mittelöstliche Wehklagen, weißt du? Wenn es nicht ordentlich gewehklagt, dann ist es einfach, es geziemt sich nicht, gell? Es ist wie, wenn du deinen Rasen nicht mähst, wenn du nicht ordentlich schreist beim Wehklagen, dann, das ist einfach, es geziemt sich nicht. Was werden die Nachbarn denken? So, dass sie wehklagen, oh, wehklagen. Und da kommt Jesus, steht nur, er vergoss Tränen. Und die Leute haben gesagt, oh, wie er ihn geliebt hat. Und ich glaube persönlich mit diesen jungen, halbältesten, halbwuchsigen Ältesten, die wir sehen, auf dem Boden in Tränen und Wolfgang in Tränen, ich glaube, dass wir an diesem Tag den Himmel bewegten. Aber Jesus hat ihn nicht geheilt. Äußerlich. Er kann es tun. Und wir sind Tore, wenn wir uns verlassen auf Ärzte und Medizin alleine. Aber auf der anderen Seite, wir tun einander keinen guten Dienst. Wenn wir einander einreden, wir wären mit Sicherheit geheilt, wenn wir nur genügend glaubten. Das ist lieblos. Vielleicht nicht absichtlich. Ich glaube, dass viele gute Menschen das glauben und aufrichtig glauben. Ich will über sie nichts sagen. Aber ich hätte gern eine halbe Stunde mit Kenneth Hagin. Ich würde ihm die Hand nicht geben. Ich würde ihn nicht begrüßen. Ich würde ihn auch nicht in mein Haus lassen. Aber irgendwo auf neutralem Boden hätte ich gerne eine halbe Stunde mit Kenneth Hagin. Das sage ich dir. Das ist genug für jetzt. Oder? Oder warte mal. Ich kann dieses Abschnitt abschließen, ganz schnell. Schau mal, wie viele Notizen ich hier habe. Und dann heute Abend habe ich ein ganz neues Thema. Okay? Vers 6. Worin ihr frohlocket, worin frohlockt ihr? Salzburg hat gewonnen! Nein. Dass ihr betrübt seid. Irgendwie lustig, huh? Dass ihr betrübt seid durch mancherlei Versuchungen, auf das der erprobte Teil eures Glaubens, was viel köstlicher ist als die des Goldes, das vergeht, aber wird durch Feuer erprobt, erfunden wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Frohlachen in meinem Heil, weil mein Heil letzten Endes eine lebendige Hoffnung ist, selbst wenn ich leiden muss. Und ich will nicht missverstanden werden. Ich glaube, gestern habe ich es vielleicht nicht deutlich genug gesagt. Ich rede nicht von zwei Arten von Glauben, von rettender Glaube, meine Glaube bei meiner Bekehrung und jetzt Glaube, der bewährt wird. Nein, ich rede nur von einem Art von Glauben. Ob mein Glaube an Gott echt ist oder nicht. Mein Glaube wird erprobt durch widrige Umstände, auch durch Lob und gute Umstände. Mein Glaube wird erprobt und irgendwie Weizen wird gesichtet, Spreu weggetan und aus dem Prozess kommt bewährter Charakter. Genau wie ein Osten irritiert wird durch Sand und eine Perle Austern, ja? Das sagt er. Ein Austern irritiert wird durch Sand und aus diesem Betrübnis wächst eine Perle, kommt bewährter Charakter aus Leiden. Und jeder Pongauer weiß, wovon ich meine, wenn ich den Namen von Gertrud Gerschel erwähne. Aus ihrem vielen Leiden mit ihrem ungläubigen Mann vor seinem Tod ist Charakter entstanden. Bewährten Glauben. Das war immer der gleiche Glaube. Es ist nicht ein anderer Glaube. Glaube ist Glaube. Aber mein Glaube an Gott will bewährt werden, erprobt werden. Und der erprobte Teil, das ist vielleicht nicht so ein großer Haufen, wenn der Spreu weg ist, oder? Oder das Gold am Ende ist vielleicht, sieht nicht wie viel aus, wenn das ganze Schlacke weg ist. Hätte es vielleicht eine größere Klumpe lieber. Aber der erprobte Teil ist wirklich das Kostbare. Und der erprobte Teil wird erfunden werden zu Lob und Herrlichkeit und Ehre bei der Offenbarung Jesu Christi. Welchen ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebt. An welchen glaubend, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlocht. Das ist eine wunderbare Stelle. Ich saß einmal in der Versammlung in Bari, Süditalien. Da unten, wo der Stiefel stinkt, ganz weit unten, ist Bari. Und ich sitze in der Versammlung, an dem Sonntag waren hauptsächlich Schwestern. Und es ist ganz toll, weil mit diesen, weißt du, alle Kopfbedeckungen sind weiß, sehr schöne Weiße, weißt du, die sind wirklich, du siehst, wow, das sind die Schwestern, die sitzen da drüben, gell? So viele Schwestern, nur wenige Brüder, ich dachte, was rede ich heute, was rede ich heute? Dann stehe ich auf und stelle die Frage und richte mich an die Schwester, meine Worte an die Schwester, ich sagte, meinst du, dass du dich verlieben könntest in einen Mann, den du nie gesehen hast? fest die Kopftücher sehen sollen. Kommt überhaupt nicht in Frage. Könntest du einem Mann vertrauen, den du gar nicht gesehen hast? Und dann erzählte ich von Abraham und Rebekka und wie der treue Knecht Abrahams erzählt hat von Isaac, und obwohl sie ihn nie gesehen hat, dann macht sie die Reise zu Isaac. Übrigens, weil der Erbe war. Oh, mein Herr ist sehr reich, sagte der Knecht Abrahams, als ein Kamel seine Ladung ausgepackt hat und ihr ein Nasenring, ein Ohrenring gegeben, gell, und Salben und Perserteppich und alles wunderbar, was riecht das Zeug, gell, und schau diese Kleider an, hast du je sowas getragen und so viel Gold, und du, das ist nur ein Kamel voll, weißt du, und er hat viel mehr als das. Mein Herr ist sehr reich. Möchtest nicht einheiraten? Wir haben ein lebendiges Erbe. Es ist unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich. Und so redet der Heilige Geist zu uns. Möchtest du ihn nicht haben? Du hast ihn nie gesehen. Möchtest du eine Reise machen? Ah ja, ich weiß, die Wüste ist lang. Es gibt vielleicht Leiden unterwegs. Aber ich bin bei dir, sagt der treue Knecht des erhabenen Vaters. Und ich begleite dich Schritt auf Schritt durch diese Wüste heim zu deiner Erbschaft und zu dem Erben selbst. Könntest du jemanden lieben? Könntest du dich auf jemanden in Hoffnung vorbereiten, die du nie gesehen hast? Ja? Freunde, das ist Glauben. Gott sucht eine Braut unter den Nationen für seinen Sohn. Will nicht ein Kanaaniter-Mädchen haben, weil sie sind ziemlich leichte Dirndl da in Kanaan. Will eine Braut von den Nationen, und so schickt seinen Knecht in unserem Zeitalter, und wirbt ein Braut für den Erben aller Dinge. Und den hast du nie gesehen. An den glaubst du. Du siehst ihn jetzt nicht und du hoffst an ihm. Und in diesem Glauben und Hoffnung und Freude auf Jesus hast du die Errettung deiner Seele. Indem ihr das Ende, das Telos, das endgültige Resultat eures Glaubens habt, die Errettung eurer Seele. Und ich beachte Folgendes. Redet jetzt nicht über zukünftige Errettung. Das war Verse 3 bis 5. Redet über gegenwärtige Rettung. Was rettet mich von einem vergeudeten Leben? Stell dir vor, ich wäre der Filialleiter, und weißt du, hinaufgearbeitet, und jetzt bin ich der Filialleiter und Inhaber von einem McDonald's-Geschäft. Ja? Gewaltig, ja, ich lasse das auf meinen Grabstein schreiben, mit einem goldenen Arch. Fantastisch. Ich habe im Bezirksrennen war ich Zweite in Skifahren. Ich habe mein Diplom an der Uni gemacht und es hat zwar ein paar Semester länger gedauert, aber ich habe etwas erreicht im Leben. Und ich habe gelebt für mein Haus und ich habe gelebt für meinen Hund. Redest du nicht mit deinem Hund? Und das ist so gewaltig, der hat so viel gekostet, sein Urgroßvater hat eine Auszeichnung gewonnen, gell? Und das für mein Leben. geheiratet, ein paar Kinder gehabt, haben alle studiert. Und das war mein Leben. Was errettet mich davon, dass ich mein Leben vergeute? Oh, nur eines. Ich habe jemanden geliebt, den ich nie gesehen habe. Ich habe auf jemanden gehofft, den ich noch nicht sehe. Und ich frohlocke in ihm. Und er gibt mein Leben Ausrichtung. Er gibt mein Leben ein Ziel. Ich habe ein Erbe und ich gehe mein Erbe entgegen. Und ich frohlocke in meiner Errettung, selbst wenn es heißt, dass ich vorläufig rette. Ich frohlocke in meiner Drangsal. Und schließlich frohlocke ich in meinem Retter selbst. Oh, entschuldige mich, wenn ich ausweiche. Ich habe das irgendwo woanders gelesen. Wer hat das geschrieben? Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott und Zugang erhalten zu der Gnade, in welcher wir stehen. Wo stehen wir? In der wahren Gnade Gottes, sagt Paulus und Petrus. Und wir rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist Römer 5, 1 bis 2. Du hättest fast gemeint, dass Petrus das geschrieben hat, oder? Und nicht allein das. Wir rühmen uns in den Trübsalen und Leiden. Was? Wieso? Denn wir wissen, was sie tun in unserem Leben. Trübsal bewirkt Ausharren. Und Ausharren bewährt den Charakter, sagt Paulus. Petrus sagt fast das Gleiche. Und bewährte Charakter, Hoffnung. Und diese Hoffnung nicht enttäuscht. Denn Gottes Liebe wird ausgegossen durch den Heiligen Geist. Und hier ist, wie Gottes Heiliger Geist redet zu uns. Gott liebte dich, als du Sünde warst. Als du schwach warst, hattest keine Kraft. Als du ein Feind Gottes warst, ist Jesus für dich gestorben? Meinst du nicht, dass jetzt, wo Jesus schon Gott so viel gegeben hat für dich und erwiesen hat seine Liebe, dass du jetzt verloren gehst? Nein, wie viel mehr wird er dich retten durch sein Leben? Oh, Freunde, hier ist Heilsgewissheit. Die sichere Freude, das Rühmen. Es ist das Gefühl, wenn deine Mannschaft hat 5-0 mit 20 Spielsekunden übrig. Und du stehst mit dem ganzen Stadion und du rühmst, obwohl das Spiel noch nicht vorbei ist. Wir haben gewonnen. Wir rühmen uns eine sichere Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Und selbst wenn wir durch Talerlebnisse gehen, wir rühmen uns, denn wir sehen, was Talerlebnisse bedeuten für unseren Glauben, Ausharren und für unseren Charakter. Und wenn wir sehen, wir machen Fortschritt, dann kommt mehr Hoffnung und der Heilige Geist redet, Fred, es ist noch nicht vorbei. Aber wenn Jesus so sehr dich geliebt hat und Gott erweist seine Liebe am Kreuz, als du ein Feind warst, jetzt bist du versöhnt und jetzt bist du ein Kind Gottes. Wie viel mehr wird er nicht retten durch sein Leben? Ich habe mich gerade wiederholt. Es hat niemand wehgetan. Denn das ist irgendwie der Anlauf zu der höchsten Freude. Die höchste Freude ist nicht die Freude wegen der kommenden Erbe. Ist nicht die Freude wegen der Drangsal, dass Gott uns bewährt. Die höchste Freude ist Vers 11 von Römer Kapitel 5. Nicht allein das, sondern wir rühmen uns Gottes, der uns versöhnt hat. Und das ist, wo Gott uns hinbringen will. Oh, wir singen das, oder? ob wir unaussprechlich selig werden wir im Himmel sein. Unser Erbe unvergänglich. Aber mehr als alles ist, was? Was du, Jesus, selbst uns bist. Alla Petrus, alla Paulus. Freude über das Erbe. Freude selbst in den Drangsalen im Hinblick auf Charakter. Und Freude und die höchste Freude von allem. Ihr frohlockt mit verherrlichter Freude in Jesus. Und habt als das Resultat die Errettung eurer Seele. Ihr habt nicht aneinander, umsonst. In Pongau ist es umsonst. Ihr habt nicht umsonst euer Leben gelebt. Die Zeit eurer Fremdlingschaft war nicht umsonst. Ihr habt als Resultat einer solchen Gesinnung im Leben die Errettung von euer Leben, die Errettung von eurer Zeit. Es war nicht sinnlos. Es hatte alles einen Sinn. Es war der Weg nach Hause. Es war das Training für die Übernahme der Erbe. Es war die Verlobung im Hinblick auf die Vermählung. Es hat einen Sinn. Und was möchte Petrus sagen? Freunde, dies ist die wahre Gnade Gottes. Selbst wenn du erlebst, dass sie deinen Ehemann erhängen und dein Besitz wegnehmen und du verlierst deine Lehrstelle und sie reißen deine Fingernägel aus und kastrieren dich. Dies ist die wahre Gnade Gottes. Das ist Petrus' Brief. Und davon bin ich begeistert, dass unser Glaube so ist, dass selbst wenn es uns so geht, wir können verlocken mit verherrlichter Freude. Amen. Ja, Vater, wir haben viele Dinge besprochen heute, die unangenehm sind. Und ich tue das nicht gern, Herr. Du weißt, dass ich lieber predige, wie ich gerade gepredigt habe. Aber mir tut es wirklich leid. Und ich möchte nicht, dass keiner dieser jungen Christen auf falsche Wege kommt. Und dich und dein Evangelium einmal missversteht wegen anderen Christen, die vielleicht auch verführt sind und Verführer geworden sind. Hilf uns, o Herr, dass wir sehr genau und scharf nachdenken über dein Heil und was es heißt für unser praktisches Leben. Wir sind berufen zum Segen. Deswegen wollen wir nicht fluchen. Wir sind berufen zum Segen. Und wir wollen leben im Hinblick darauf. Wir danken dir, aber besonders für diese Botschaft des ersten Kapitels. Oh, wie unaussprechlich selig werden wir im Himmel sein, wo die deinen unaufhörlich sich über dich freuen, o Herr Jesus. Unser Erbe, oder deine Gnade ist überschwänglich. Unser Erbe unvergänglich, aber mehr als alles ist, was du, Herr Jesus, selbst uns bist. Möge das wirklich Wahrheit werden. Möge das Wahrheit bleiben in unserem Leben. Amen.